Du sitzt gemütlich in deinem Garten, weil die Frühlingssonne so gut tut und weil es schön ist und weil man auch schon raussitzen kann. Die Wärme ist schon da. Vielleicht hast du es gestern ja so gemacht oder in den Tagen davor, in den Ferien, jetzt mal endlich zum ersten Mal raussitzen in den Garten. Grün ist noch nicht so richtig, die Hecke ist auch noch nicht so richtig dicht. Da kriegst du mit, wie die Nachbarn jenseits der Hecke über dich reden, über ihre Nachbarn. Und ich wette, spätestens jetzt werden deine Ohren gespitzt, was sie da so sagen. Denn so ist es, wenn man jemand über sich reden hört. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Habt ihr das schon mal erlebt bei euren Nachbarn, dass die über euch geredet haben? Das traut sich, glaube ich, keiner. Vielleicht in anderen Situationen. Stell dir vor, im Krankenhaus, der Arzt überhält sich mit den anderen, die da um dein Bett rumstehen, darüber, wie die OP an dir so gelaufen ist, während du schon gar nicht mehr so tief schläfst, wie die alle meinen. Und du hörst aufmerksam zu, was die denn da über dich sagen. Weil es interessant ist, wenn man jemand reden hört, wie er über dich spricht. Oder stell dir vor, der Kollege spricht deinem Chef gegenüber in den höchsten Tönen von dir und lobt, wie gut du deine Arbeit machst. Und zwar so, dass du das mitkriegst. Ja, der Kollege macht es sogar extra so, dass du es auch hören kannst, wie er dich lobt vor dem Chef. Dann kriegt man auch ganz spitze Ohren und hört genau zu. Weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, dass ihr mitbekommen habt, wie jemand anderes über euch geredet hat oder über dich geredet hat. Gab's schon so ab und zu mal? Also ich habe das schon ab und zu mal gehört. Das ist, wenn's dann was Kritisches ist, dann kann es ja manchmal ganz schön schwer sein, das mitzukriegen oder auch vielleicht sogar verletzend sein. Ja, wenn man jemand hört, wie jemand was Schlechtes über einen sagt, kann manchmal ganz schön hart sein, das mit anhören zu müssen. Wenn es was Gutes ist, ist es natürlich umso schöner. Einmal ganz markant habe ich das erlebt in einem Elternabend. Da war ich natürlich als Rallye-Lehrer auch im Elternabend und hat eine Mutter der Elternschaft gesagt, wie furchtbar der Religionsunterricht sei, und die wussten natürlich ganz genau, dass ich da mit drin bin, und hat das absichtlich so gesagt, dass ich das auch höre. Ja, also das ist schon interessant, wenn man dann mal so hört, wie jemand redet über dich, redet an dir vorbei, aber so, dass du sehr wohl hörst, wie da über dich geredet wird. Das gibt's allerdings auch in positiver Form, gell? Also ich höre manchmal auch, wie man über den Pfarrer schwätzt und wie auch schon mal jemand gesagt hat, das war gut oder so, gell? Also alles gut. Aber interessant ist doch dieser Moment, wenn man hört, da wird über mich geredet. Jetzt muss ich noch mal genau hinhören, was der da sagt. Und jetzt stell dir mal vor, jemand betet für dich und du hörst zu, wie für dich gebetet wird. In manchen Familien ist es ja gang und gäbe, dass man füreinander betet und auch so, dass man hört, wie der andere für einen betet. Einfach, weil man zusammen das macht. Ich unterhalte mich darüber ganz oft in Traugesprächen mit den jungen Paaren und frage dann auch, ob sie das auch machen, füreinander beten und auch miteinander beten, und bin manchmal überrascht, dass das wenige machen, vielleicht auch später in Familien weniger, jedenfalls am Anfang von so einer Partnerschaft ist es offenbar gar nicht so verbreitet, dass man miteinander betet oder dass man so für den Partner betet, dass der andere das auch hört. Also es ist ja sehr wohl oft so, dass man für den anderen betet, aber dann macht es dann doch irgendwie jeder für sich. Aber dass man mithört, mein Partner betet für mich, das kann was ganz Wertvolles sein. Und deshalb ermutige ich immer die jungen Paare dazu, macht es doch mal, probiert es doch mal aus, weil das so wertvoll ist, wenn man hört, jemand anderes tritt jetzt vor Gott und betet für mich. Das kann viel Kraft geben, das kann was sehr Intensives sein, das einfach mit anhören zu dürfen. Deshalb finde ich das gut, oder das würde ich einfach dazu ermutigen, das zu machen. Ich erinnere mich auch dran, vor ein paar Jahren, als der Dan krank war, hat auch gesagt, kommt zu mir an mein Krankenbett und betet so, dass ich es höre. Betet für mich, und zwar nicht irgendwie nur jeder für sich, sondern wir zusammen da, wo man es hört. Weil das Kraft gibt, wenn man hört, da betet jemand für mich, da tritt jemand vor Gott und bringt seine Bitte für mich. Ganz spannend. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren oder das zu erleben. Jesus hat, als er mit seinen Jüngern damals unterwegs war in Israel, oft gebetet. Ganz oft hat er sich zurückgezogen zum Gebet mit seinem Vater, oft stundenlang, manchmal nächtelang ist er weg gewesen. Und wir wissen so gut wie gar nichts aus diesen Gebetszeiten, weil keiner hat was aufgeschrieben. Es war wahrscheinlich auch keiner dabei von den Jüngern. Wir wissen nur, dass es diese Gebetszeiten ganz oft gab. Jesus mit dem Vater im Gespräch. Wenn er mit den Jüngern zusammen war, hat Jesus auch viel geredet. Dann war es oft allerdings mehr was Erklärendes, Verkündigendes, Gleichnisse und so weiter. So war es auch an diesem Abend. Sie waren beieinander, sie haben das Passamahl miteinander gefeiert. Jesus hat ihnen sogar die Füße vorher gewaschen, so schreibt es Johannes in seinem Evangelium. Dann haben sie das Passamahl gehalten und danach hat er ihnen ganz viel erklärt. Im Johannesevangelium sind es 3,5 Kapitel. Vom Kapitel 13 bis zum Ende vom Kapitel 16 stehen da die sogenannten Abschiedsreden. Jesus erklärt ganz viel über das, was kommt nach Kreuz und Auferstehung, auch über den Heiligen Geist spricht er viel, ganz viel Lehre. Wir wissen nicht genau, ob er das im Abendmahlsaal selber noch gesagt hat oder ob er das ganz anders mal gesagt hat und der Johannes das nur dahin gesammelt hat oder ob er es auf dem Weg nach Gethsemane den Jüngern erklärt und beigebracht hat. Aber dann kommt dieser eine Moment, wo Jesus die Augen aufhebt zum Himmel und schon dieser Blick war für die Jünger ein Zeichen, dass jetzt was anderes kommt, dass jetzt nicht weitergeht mit den erklärenden Worten. Jesus guckt ja nicht nach oben, weil er die Sterne angucken will oder weil das Abendrot so schön ist, sondern sie kennen diese Geste, dass er nach oben schaut, weil er zu seinem Vater spricht, weil er jetzt betet. Es war ein Bitten. Und dann bleiben die Jünger hören und spitzen ganz besonders ihre Ohren, weil er nämlich für sie bittet. Weil er ein Gebet spricht, in dem sie vorkommen als die Jünger. Also die Jünger haben ja Jesus schon oft beten hören, meistens waren das kurze Gebete, bevor Jesus eine Heilung gemacht hat oder ein Wunder vollbracht hat, da hat er oft auch den Kontakt zum Vater gesucht. Aber jetzt kommt so ein richtig ausführliches Gebet, in dem es um sie geht. Und die Jünger hören das mit an und Jesus will, dass sie zuhören. Er macht es ganz bewusst so, dass sie das zuhören, wie er für sie betet. Das muss besonders gewesen sein. Das muss eindrücklich gewesen sein, Jesus beten zu hören für einen selber. Wir nennen dieses Gebet das hohe priesterliche Gebet. Da gibt es ein Bild dazu, das hat einer mal vor über 100 Jahren gemalt, wo das aber auch zum Ausdruck kommt, Jesus betet und die Jünger sind drumherum und hören auch, wie Jesus betet. Man nennt das hohe priesterliche Gebet seit knapp 400 Jahren, nicht weil es darum in dem Gebet um den hohen Priester geht, sondern weil Jesus dieses Gebet spricht, so wie es ein hohen Priester damals getan hat. Der hohe Priester hat bei den Festtagen, ganz besonders am Yom Kippur, gebetet für sein Volk, für das Volk Israel. Er steht stellvertretend für das Volk vor Gott und bringt die Bitte um Versöhnung. Auch so, dass man es hört. Der Hohepriester ist der stellvertretendes Gebet spricht. Und so tut Jesus jetzt in diesem Gebet auch. Deshalb nennen wir das halt das hohepriesterliche Gebet, weil er diese Rolle da einnimmt, wie dieser Hohepriester, er der wahre Hohepriester, der für uns vor den Vater tritt und dann für die Jünger betet und dann auch für uns. Und wir nehmen uns in dieser Passionszeit ein bisschen Zeit, um dieses Gebet mal genauer anzuschauen. Das kommt nämlich sonst nie vor in den Predigtreihen oder in den Predigttexten, die vorgegeben sind, ganz, ganz selten. Wir nehmen uns in dieser Passionszeit, habe ich entschieden, mal 4 Sonntage Zeit, um dieses eine Gebet mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Das ist ein ganzes Kapitel im Johannesevangelium, Johannes 17, das sind 26 Verse. Wir werden heute nur einen kleinen Teil davon anschauen. 4 Sonntage von diesen 6 Passionssonntagen nehmen wir dazu. An den 2 anderen bin ich entweder nicht da oder es hält jemand anderes einen Gottesdienst. Insofern passt es ganz gut, dass wir 4 Sonntage haben. Wenn man dieses Gebet anguckt, dieses hohepriesterliche Gebet, das Jesus da spricht, dann teilt man das üblicherweise in 3 Teile ein, weil es da 3 solche Gruppen gibt, für die Jesus betet. Am Anfang betet er für sich selber. Dann in Teil 2 betet er für die Jünger. Und in Teil 3 betet er dann für alle die, die nach zum Glauben kommen werden. Also auch für uns. Und normalerweise nimmt man so diese 3 Blocks und sagt, ja, so ist dieses Gebet eingeteilt. Allerdings gibt es ein paar Themen, die ziehen sich durch dieses Gebet und kommen immer wieder vor. In allen 3 Teilen tauchen die hier und da mal wieder auf. Und deshalb habe ich gesagt, wir gucken uns dieses Gebet anhand von diesen Themen an und gucken dann, wie das in den verschiedenen Teilen eine Rolle spielt. Deshalb werden wir uns 4 Etappen vornehmen. Ich zeige es euch geschwind, genau. Heute kommt so ein bisschen die Überschrift verherrlicht, steht da drüber, um die Verherrlichung geht's heute. Nächste Woche kommt dann der 2. Teil und dann an den letzten beiden Passionssonntagen gucken wir noch ein bisschen genauer auf die anderen beiden Teile. Heute steigen wir mal nur ein mit Vers 1 bis 5. Und dann nehme ich in einem 2. Schritt noch einen anderen Vers dann danach mit dazu. Aber es wird euch gleich auffallen, wie es in diesen Versen um das Verherrlichen geht, so ähnlich wie gerade in der Schriftlesung. Ihr könnt schon mal darauf achten, wie das Verherrlichen da vorkommt. Johannes 17, 1 bis 5, da heißt's, nachdem Jesus alles das gesagt hatte, also diese Abschiedreden, diese langen Erklärungen, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Zeit ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen auf der ganzen Welt gegeben, er schenkt allen, die du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt geschaffen wurde. Verherrlichung. Was ist das überhaupt? Ist so ein schwieriges Wort, bisschen, wo viel drinstecken kann, hat was mit Herrlichkeit zu tun. Der Calvin, bekannter Theologe aus dem Mittelalter, zur Zeit Luthers hat er gelebt, so hat er ausgesehen, der hat gesagt, Verherrlichung ist das, was am Ende steht. Am Ende von allem geht's darum, dass Gott verherrlicht wird. Auch am Ende von dem Wirken Jesu in dieser Welt ging es darum, dass Gott verherrlicht werden soll. Verherrlichung ist das, was das große Ziel, das große Finale am Ende. Und deshalb hat er auch in seinen Dogmatiken, also in die Texte, wo man so die Glaubenszusammenfassungen schreibt quasi, da hat er die Verherrlichung immer ganz am Ende genannt, weil es darauf zuläuft, weil das am Ende stehen soll. Am Ende von Jesu Wirksamkeit geht es um die Verherrlichung. So ähnlich wie wir es gerade gehört haben, als Thomas das vorgelesen hat, wo Jesus sagt, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Namen. Und dann antwortet Gott sogar mit donnernder Stimme, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Darauf läuft die Mission Jesu zu. Gottes Herrlichkeit soll erkannt werden. Der Name Gottes soll groß werden. Er soll die Ehre bekommen. Man kann es auch mit Ehre übersetzen, dieses Wort verherrlichen. Es im Griechischen heißt doxa. Da geht es um die Ehre, dass Gott geehrt wird. Jetzt geht es in unserem Text aber ein bisschen wild durcheinander. Wer da wen verherrlicht? Ich finde es manchmal ein bisschen konfus, wenn man das erste Mal liest. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen langsamer drauf zum Mitlesen. Wie ist es eigentlich mit dem Verherrlichen? Wer macht es eigentlich? Da betet Jesus, ja, Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Also, der himmlische Vater soll den Sohn verherrlichen. Er soll dem Sohn die Herrlichkeit zukommen lassen, in dem, was da jetzt alles passiert, in Kreuz und Auferstehung. Aber das hat nicht den Zweck, dass Jesus selber gut dasteht oder als Übermensch gefeiert wird, der dem Tod ein Schnippchen geschlagen hat, sondern das hat den Zweck, dass Jesus durch sein Tun wiederum den Vater verherrlicht, die Herrlichkeit des Vaters sichtbar macht. Man könnte sagen, Vater und Sohn verherrlichen sich irgendwie gegenseitig, einer den anderen. Ja, der Vater verherrlicht den Sohn und der verherrlicht wiederum den Vater. Sie stellen sich gegenseitig ins Licht der Herrlichkeit. Und eigentlich könnte man den Heiligen Geist dann noch mit dazu nehmen, auch wenn der in diesem Textabschnitt nicht vorkommt. Nur ein Kapitel vorher, in diesen langen Abschiedsreden, da kommt der Heilige Geist sehr ausführlich vor, da erklärt Jesus was zu diesem Heiligen Geist, und da geht es auch um das Verherrlichen an dieser Stelle. Johannes 16 kommt es vor, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten und so weiter. Und dann heißt es am Schluss auch, er wird mich verherrlichen. Also auch der Geist verherrlicht den Sohn. Es ist ein innergöttliches Geschehen, dieses Verherrlichen. Ja, die verherrlichen sich gegenseitig, Geist, Sohn und Vater, stellen jeweils den anderen in das Licht der Herrlichkeit, dass die ganze göttliche Herrlichkeit sichtbar sein kann. Jetzt gibt es manche, die sagen, naja, wenn Gott sich da verherrlicht, dann ist es ja wie eine Selbstverherrlichung von Gott. Genau darum geht es nicht. Deshalb ist es ja so schön, dass die sich gegenseitig verherrlichen, weil nämlich immer einer den anderen ins Licht der Herrlichkeit stellt, nicht sich selber. Es ist nicht so, dass der Sohn sagt, ich bin herrlich und Gott als Vater sagt, ich bin herrlich und der Geist sagt, ich bin herrlich, sondern jeder sagt über den anderen, dass der herrlich ist. Jeder ehrt den anderen, weil es in Gott auch gar nicht anders geht. Innerhalb der Personen Gottes gibt es kein Denken, ich muss mich groß machen. Da gibt es keinen Egoismus, wie bei uns Menschen, wo man auf das eigene schaut und dass man selber gut dasteht. Sondern innerhalb Gottes, da regiert die Agape-Liebe, die den anderen ehrt und den anderen sieht. Und genau das passiert hier beim Verherrlichen auch. Gott verherrlicht sich in sich, indem der Vater den Sohn und den Heiligen Geist verherrlicht und dann jeder den anderen. Immer den anderen ins gute Licht stellt. Vielleicht ist das ein gutes Bild, habe ich mir gedacht, das uns ein bisschen klarer macht, worum es geht beim Verherrlichen. Den anderen ins gute Licht stellen. Letzte Woche war, glaube ich, die Oscar-Verleihung. Hat es jemand geguckt? Niemand. ich habe mir manchmal schon die Nächte um die Ohren geschlagen, um eine Oscar-Verleihung zu gucken. Allerdings schon länger nicht mehr. Dieses Jahr nicht, hat mich nicht so interessiert irgendwie, aber man kriegt ja trotzdem mit, dass es ist. Und da gibt's natürlich dann immer diese Gewinner, die im Rampenlicht stehen und die werden geehrt für ihre tolle Leistung als Schauspieler oder als Produzent oder was nicht alles. Und meistens ist dann so, die kommen nach vorne, holen sich ihre Statue ab, ihren Oscar. Und dann müssen sie eine kurze Rede halten, die Acceptance Speech, also dass sie das akzeptieren, oder im Deutschen sagen wir eher die Dankesrede, weil man ja meistens dann auch einen Dank sagt, nicht nur an sich selber. Also ich habe noch selten erlebt, dass da jemand hinsteht und sagt, ich habe es verdient, ich habe es sehr gut gemacht, meine Leistung war die beste, wunderbar, ich habe diesen Oscar verdient. Ganz selten. Meistens sagen die, wenn sie da im Rampenlicht stehen, ich ehre mein Filmteam, ich ehre die anderen, die damit gespielt haben. Ich ehre meine Mutter auf jeden Fall und meine Ehefrau. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen, weil sonst wird es hinterher groß diskutiert, was da falsch läuft. Man ehrt auf jeden Fall die anderen bei so einer Acceptance Speech. Ja, man lässt die anderen auch in den Blick kommen. Man stellt die andere auch mit ins Rampenlicht, weil es einem wichtig ist, dass man nicht alleine da steht, sondern dass die anderen eben auch in der Herrlichkeit gesehen werden, dass auf die auch das Licht der Herrlichkeit fällt. Vielleicht ist das ein bisschen hilfreich zu verstehen, was da passiert beim Verherrlichen Gottes. Den anderen ins gute Licht stellen, ins Licht rücken, dass das Gesamte, die gesamte Herrlichkeit sichtbar wird. Oder manchmal ist es ganz ähnlich bei den Fußballern. Ja, wenn jetzt so ein Fußballstar 3 Tore geschossen hat und hinterher interviewt wird und gelobt wird, dann sagt er im besten Fall auch, hey, das Team war genauso wichtig. Ja, dass die anderen gut gespielt haben, war jetzt auch wichtig. Nicht nur ich mit meinen Toren war wichtig, sondern ich ehre auch die, die mir dazu geholfen haben, dass ich hier meinen Hattrick habe schießen können zum Beispiel. Und so ist ja auch, dadurch, dass das Team gut spielt, ehrt es dann ja wiederum auch den Starspieler, dass der da glänzen kann und seine Tore machen kann. Man ehrt sich gegenseitig im besten Fall. Sich gegenseitig ins Licht stellen, das tun Vater und Sohn, wenn sie einander verherrlichen. Mit dem, was Jesus tut, soll er nicht selber leuchten, sondern soll dem Vater die Ehre erwiesen werden. Er, die Herrlichkeit des Vaters soll sichtbar werden. Und umgekehrt, der Vater verherrlicht den Sohn, indem er ihm Macht gibt und eine Aufgabe. Das ist das, was in diesem dünn gedruckten mittleren Teil vorkommt. Gott gibt dem Sohn die Macht über das ewige Leben und das ehrt ihn, damit verherrlicht er ihn. Diese dünnen Verse heute gucke ich heute jetzt nicht ganz so genau an, die lassen wir ein bisschen links liegen, weil die kommen nochmal vor in diesen nächsten Wochen. Vor allem in diesen unteren Versen, Vers 4 und 5, da schauen wir nochmal genau hin. Da kommt das Verherrlichen nämlich nochmal vor. Und diesmal interessanterweise so, dass Jesus sagt, dass er den Vater bereits verherrlicht hat. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und das, was Gott ihm aufgetragen hat, war genau diese Aufgabe, um die es davor geht, das ewige Leben zu bringen. Also indem Jesus das ewige Leben verkündigt, indem er uns das ewige Leben ermöglicht, ehrt er den Vater, verherrlicht er den Vater. Das hat er schon getan und jetzt bittet er ihn, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die wir schon teilten, ehe die Welt erschaffen wurde. Also er bittet Gott, dass jetzt das, was jetzt passiert, am Kreuz und in der Auferstehung, dass das die Herrlichkeit zeigt, die größer ist als alles Irdische, als alles Geschaffene, als alles Leben. Es geht an Ostern, es geht bei Tod und Auferstehung Jesu nicht nur darum, dass man mit dem Irdischen klarkommt, dass man irgendwie noch eine Aussicht hat, über den Tod hinaus, sondern es geht darum, die ganze Herrlichkeit und Pracht und Fülle des Jenseitigen, des Überirdischen, des Nichtgeschaffenen zu sehen. Das sieht man nämlich am Kreuz und das sieht man in der Auferstehung. Darum geht's, dass die Herrlichkeit sichtbar wird. Die ganz große Herrlichkeit. Wir sehen auf Jesus Christus und sehen die Herrlichkeit Gottes. Wir sehen auf den Vater und wir sehen die Herrlichkeit des Sohnes, weil sie sich gegenseitig verherrlichen, weil sie sich gegenseitig ehren, sich gegenseitig ins Licht, in den Glanz der Ewigkeit stellen und eben nicht jeder sich selber. So ist es mit dem Verherrlichen. Und jetzt waren wir in diesen ersten 5 Versen, vielleicht ganz ähnlich wie die Jünger, Zuhörer, wo Jesus im Gebet über sich und über den Vater spricht. Und jetzt springe ich aber in einem zweiten Teil noch mal ein bisschen in einen von diesen weiteren Teilen, wo Jesus jetzt auch über die Jünger selber spricht, weil da kommt das Verherrlichen nämlich auch wieder vor. Da lassen wir jetzt ein paar Verse aus und dann kommen wir bei Vers 10 an, wo es dann heißt, da betet Jesus, weil sie die Meinen sind, also die Jünger, die wissen, jetzt redet er über uns, weil sie die Meinen sind, gehören sie auch dir. Doch du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Jesus wird also durch die Jünger auch verherrlicht. Ich weiß nicht, ob das die 11 Jünger, die an dem Abend noch da waren, Judas war ja schon zum Verrat unterwegs, ob die das an dem Abend geblickt haben, was Jesus da eigentlich sagt. Das ist nämlich was ganz Großes, was Jesus da sagt. Durch euch Jünger werde ich verherrlicht. Durch euch sieht man meine Herrlichkeit. Also ich weiß nicht, ob als Jünger wäre das für mich entweder eine große Ehre gewesen oder eine große Überforderung. Dass man durch mich die Ehre, Jesu, die Herrlichkeit Jesu sehen soll. Das ist ja wirklich was Großes. Das ist die Aufgabe. Jesus sagt sogar, du Vater hast sie mir da gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Das ist die Aufgabe, warum sie Jünger sind. Gott hat die Jünger dem Jesus nicht an die Seite gestellt, dass sie ihn beschützen sollen oder dass sie ihn begleiten sollen oder dass er Schüler hat, die was von ihm lernen, sondern dass er Jünger hat, die ihn verherrlichen, an denen man sehen soll, was seine Herrlichkeit ist. Mein lieber Scholli, das ist mal was. Die Jünger verherrlichen Jesus. Wenn die Jünger gut waren im Erinnern, und die Leute damals waren viel besser im Erinnern, als wir das sind, wenn sie gut waren im Erinnern, dann haben sie sich vielleicht im Nachhinein jetzt manches verstanden, was Jesus ihnen vorher gesagt hat. Sie müssen sich erstmal gar nicht weit zurück erinnern. Genau in diesen Abschiedsreden, die Jesus am gleichen Abend vorher gehalten hat, Johannes 15, da kommt das Verherrlichen auch vor. Da sagt Jesus mal, als es um den Weinstock geht und dass man in ihm bleibt, über die Jünger, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Da kam es nämlich auch schon ein bisschen vor. Ihr, die Jünger, bringt viel Frucht und daran verherrlicht man, erkennt man den Vater. Dadurch wird der Vater verherrlicht. Auch da schon ganz groß, dass die Jünger den Vater verherrlichen. Das, was durch sie wachsen wird, das, was durch sie reifen wird, was aus ihrem Dienst entstehen wird, daran wird die Herrlichkeit des Vaters erkennbar sein. Oder wenn Sie sich noch ein bisschen weiter zurückerinnern an die Bergpredigt, dort kam es vielleicht so vor in dem Wort vom Licht und vom Salz, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, aber nicht, damit sie eure guten Werke sehen, und dann kommt's und euren Vater im Himmel preisen. Nicht, damit sie euch die Ehre geben wegen euren guten Werken, damit ihr gut dasteht, sondern damit sie euren Vater im Himmel preisen. Deshalb sollt ihr die Werke sichtbar machen, dass ihr ihn verherrlicht. Spannend. Die Jünger verherrlichen den Vater und den Sohn. Und jetzt haben vielleicht wir noch als Zuhörer da uns irgendwie distanzieren können von dem Ganzen. Aber jetzt kommt Teil 3 in diesem hohen priesterlichen Gebet, wo Jesus bittet für die, die später zum Glauben kommen, also für uns, für dich und für mich und für uns alle. Und da spricht Jesus auch über die Herrlichkeit. Da kommen Sätze vor wie die unteren, Vater, ich möchte, dass du die, die du mir gegeben hast, das bist du und das bin ich, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Wir sollen das sehen, die Herrlichkeit Gottes. Deshalb sind wir, Gott uns dem Christus geschenkt. Deshalb hat er uns Glauben gegeben, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Und danach, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Auch an uns soll man die Herrlichkeit Gottes erkennen. Um die Einheit geht es dann später nochmal. Daran soll man sehen, die Herrlichkeit Gottes an uns. Liebe Gemeinde, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Jetzt müssen wir hinhören, weil es jetzt um uns geht. Jesus bittet hier für uns. Er betet zu dem himmlischen Vater für uns, dass man an uns seine Herrlichkeit sieht. Jetzt sind wir keine Zuschauer mehr, keine Beobachter mehr. Jetzt sind wir mittendrin im Geschehen. Durch den Heiligen Geist Teil von diesem göttlichen Geschehen. Wir werden von Gott verherrlicht und wir dürfen ihn verherrlichen durch unser Tun und unser Sein. Vielleicht muss man an dieser Stelle mal kurz die Luft anhalten und mal stoppen und mal fragen, was heißt es denn eigentlich jetzt für mich hier und heute und für mein Leben? Wie soll ich denn Gott verherrlichen? Vielleicht muss man mal ganz ehrlich diese Frage über sein Leben stellen. Wen oder was verherrliche ich eigentlich mit meinem Leben? Wen oder was verherrlichst du mit deinem Leben? Das ist eine vielleicht gar nicht so einfache, aber eine sehr, sehr wichtige Frage. Was erkennt man denn? Was stellst du in dieses Licht, das man sehen soll? Was verherrlichst du durch dein Leben? Verherrlichst du dich selber? Möchtest du, dass am Ende deines Lebens gesagt wird, er war ein Guter oder eine Gute? Ja? Möchtest du, dass man dich ehrt am Ende? Dass du im rechten Licht stehst? Dass die Menschen mit dir zufrieden sind? Oder dass du selber mit dir zufrieden bist? Verherrlichst du dich selber? Oder verherrlichst du ein Ideal? Vielleicht sowas wie die Perfektion in Sachen Sparsamkeit soll man mir erkennen. Ja? Das wäre so ein Ideal, das ich verherrliche. Wenn man das zeigt, Hauptsache man erkennt, wie sparsam man leben kann oder wie fleißig man sein kann. Das begegnet mir manchmal in Trauergesprächen, wenn man auf so ein Leben zurückschaut und dann heißt, er hat halt immer viel geschafft. Dann denke ich manchmal, ja, ist das, was so bleibt nach einem Leben? Ist das, was so ein Leben aussagt? Er war halt immer fleißig, er hat es immer gut nahebracht, er war immer schaffig. Verherrliche ich den Fleiß, das Schaffen? Tue ich es vielleicht, ohne es zu merken? Verherrliche ich das Ideal, ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein? Will ich vor allem das zeigen? Ich glaube, wir verherrlichen heute oft solche Ideale. Dinge, die uns wichtig sind und die wir nach außen zeigen. Die wir quasi wie in unseren Facebook-Status reinstellen oder in unseren WhatsApp-Status. Das soll man sehen, wenn man uns anguckt. Ja? Das soll man erkennen, wenn man über uns was erfährt. Manche verherrlichen die Fitness und tun alles dafür, dass man eben auch als fit angesehen wird oder als jung oder als frisch irgendwie. Andere verherrlichen vielleicht auch die Hilfsbereitschaft, stellen das ins Licht, das man ihnen sehen soll und opfern alles dafür, opfern sich dafür auf. Manche verherrlichen den Fußballclub. Das soll auf jeden Fall sichtbar sein, welchen Fußballclub man unterstützt hat. Gibt's viele. Ich meine, ich trage ja manchmal auch ein Fußballtrikot, gell? Ich meine, das ist jetzt an sich, verweisen wir auch, was der beste Fußballverein ist der Welt, das ist ja klar. Aber ich frage mich dann manchmal schon, wenn das alles wäre, was ich verherrliche, dann wär's ziemlich dünn. Also dann wäre ich ziemlich enttäuscht, wenn man nur noch wüsste, ja klar, der hat halt dafür gestanden, dieses Trikot zu tragen. Das hat er verherrlicht in seinem Leben. Manche verherrlichen den Popstar. Da weiß man sofort, der verherrlicht genau das, der feiert das ab, der tut alles, um denjenigen zu supporten. Manche verherrlichen ihre Firma, indem sie sich so ihr Leben dafür hergeben, wie man für diese Firma steht. Was verherrlichst du eigentlich mit deinem Leben? Die Mächtigen unserer Welt, die verherrlichen sich selber, vor allem den Eintrag ins Geschichtsbuch, den man so gerne hätte, ihre Errungenschaften, die verherrlichen sich selber und die Opfer dafür müssen andere bringen. Was verherrlichst du eigentlich mit deinem Leben? Wir hören diesen Satz, den Jesus gesagt hat, zu Gott, du hast sie mir gegeben, damit ich durch sie verherrlicht werde. Das betet Jesus. Das ist seine Bitte an den Vater. Unser Leben soll Gott verherrlichen, ihn ins Licht stellen, dass man ihn ehrt, dass man ihn sieht. Kann man trotzdem einen Fußballclub gut finden oder einen Sänger oder einen Popstar oder einen Beruf und alles das. Aber vor allem durch all das auch ihn ehren, ihn verherrlichen. Wie macht man das jetzt aber? Ich komme zum Schluss und ich sage gar nicht mehr viel dazu, weil der Calvin da schon ein bisschen was dazu gesagt hat. Den, von dem ich vorher schon gesprochen habe, der war ja so ein bisschen der das Verherrlichen thematisiert hat. Und unter anderem hat er in diesem Katechismus aus Genf, wo er mit zuständig war, das reingeschrieben. Und er hat es ganz spannend gemacht. Er hat nämlich in diesem Katechismus das so aufgeschrieben, dass es wie ein Zwiegespräch ist. Er hat ein fiktives Gespräch zwischen einem Lehrer und einem Schüler erfunden, wo dann er diese Inhalte mit hineingebaut hat. Ich lese uns mal diesen Teil vor, ist vielleicht ein bisschen klein geraten, aber ihr könnt es ja auch anhören. Da fragt der Lehrer, welches ist der Hauptzweck des menschlichen Lebens? Warum leben wir? Der Schüler antwortet, dass die Menschen erkennen, der sie geschaffen hat. Aus welchem Grund sagst du das, fragt der Lehrer und der Schüler. Weil er uns darum geschaffen hat und auf diese Welt gesetzt hat, damit er in uns verherrlicht werde. Und in der Tat ist es billig, dass unser Leben, dessen Ursprung er ist, zu seiner Verherrlichung angewandt werde. Deshalb sind wir da. Wir sind in dieser Welt, wir sind Menschen, weil man an uns die Herrlichkeit Gottes erkennen soll. Das ist unser Grund, unser Sinn im Leben. So heißt es da, das ist der Sinn allen Lebens. Und dann geht es ein bisschen später weiter, da fragt der Lehrer, welches aber ist die rechte Art, ihn zu verehren? Also wie mache ich das denn jetzt? Und der Schüler zählt auf, wenn wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, wenn wir uns bemühen, ihn durch unser ganzes Leben zu verehren, indem wir seinem Willen gehorchen, wenn wir ihn anrufen, so oft die Not uns drängt, wenn wir unser Heil und jedes wünschenswerte Gut bei ihm suchen, wenn wir endlich mit Herz und Mund ihn als den alleinigen Urheber aller Güter anerkennen. Das klingt gar nicht so groß und so spektakulär. Das sind Sachen, die machen wir eigentlich ganz selbstverständlich. Da steht alles drin, liebe Gemeinde, brauche ich gar nichts mehr dazu sagen. So einfach ist es, Gott zu verherrlichen, ihn in der Not anrufen und nicht versuchen, selber aus der Not rauszukommen. Seine Gebote, seinen Willen halten. alles das, was man hat, als seine Gabe sehen und das, was man braucht, darum ihn bitten. Oder man könnte vielleicht auch kurz gefasst sagen, einfach jederzeit mit Gott leben. Gott im Leben dabei haben. So verherrlicht man ihn. Es braucht da gar keine missionarische Aktivität oder gar keinen besonders frommen Lebensstil. Einfach Gott im Leben dabei haben. Das verherrlicht ihn. Mehr braucht's nicht. Dann wird erkannt und gesehen, dass der Vater der Herrliche ist. Dann tun wir das, worum Jesus den Vater im Gebet gebetet hat. Dann wird unser Leben quasi zur Gebetserhörung für Jesus. Wenn das mal nichts Herrliches ist. Amen.